Deutschlandfunk. Streitkultur.
Herzlich willkommen zur Streitkultur. Am Mikrofon Sebastian Engelbrecht. Der Bundesgerichtshof hat am 14. Juni die Klage eines jüdischen Deutschen abgelehnt. Er hatte gefordert, ein Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert von der Fassade der Wittenberger Stadtkirche zu entfernen. Es ist ein Schmährelief, eine sogenannte Judensau. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei als Juden erkennbare Menschen saugen. Ein Rabbiner hebt den Schwanz der Sau und schaut ihr in den After. Der Kläger empfindet durch das Relief das Judentum und sich selbst diffamiert. Aber die Richter des Bundesgerichtshofs sehen keine gegenwärtige Rechtsverletzung. Denn die Kirchengemeinde hat die Plastik mit einer Bodenplatte und einer erklärenden Tafel eingeordnet und sich von der mörderischen, antijüdischen Aussage distanziert. Es gibt in Europa zig solcher Darstellungen an Kirchen in Kirchen, die vom kirchlichen Judenhass im Hochmittelalter zeugen und auch in der Zeit danach. Die Frage lautet, wie sollen die Kirchen damit umgehen? Erhalten oder entfernen? Hören wir mal Ansichten und Argumente zum Thema aus den vergangenen Monaten.
Eigentlich gehört so etwas nicht an eine Kirche, aber wir können ja nicht einfach Geschichte entsorgen. Und ich bin überhaupt kein Freund von dieser Cancel Culture.
Es gibt Darstellungen, wie auch hier in diesem Wittenberger Beispiel, die tatsächlich so krass antijüdisch sind. Ich denke, da könnte man schon einfach die klare Forderung aufstellen, die zu entfernen. Ich finde, das muss man nicht dran lassen.
Also meines Erachtens würde eine Entfernung ein anstößiges Objekt sozusagen aus dem Sichtfeld hinweg befördern und damit den Anlass zur Auseinandersetzung vernichten. Das kann es nicht sein.
Was geschehen ist, ist geschehen, kann nicht ungeschehen gemacht werden und man muss sich damit inhaltlich auseinandersetzen. Darauf kommt es an. Und ansonsten kann man natürlich sagen, und das stimmt ja auch, machen wir uns nichts vor, eine Judensau ist schlicht und ergreifend, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, eine perverse Sauerei.
Zu unserem Streit begrüße ich in unserem Berliner Funkhaus Herrn Dr. Raphael Seligmann, Schriftsteller und Journalist, und Herrn Dr. Christian Staffer, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Berlin und Antisemitismusbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herzlich willkommen, meine Herren. Muss antisemitische Kunst aus den Kirchen entfernt werden? Herr Seligmann.
Deutschland ist ja ein christlich und auch jüdisch und zuletzt muslimisch geprägtes Land. Und da steht die Nächstenliebe im Mittelpunkt. Und Deutschland ist ein Staat, der die Menschenwürde laut Grundgesetz als unantastbar erklärt hat. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass eine Judensau der Menschenwürde widerspricht und die Nächstenliebe mit Füßen tritt. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, sie gehört nicht in Kirchen und nicht in andere öffentliche Plätze, weil sie die Würde, ich finde, nicht nur der Juden, sondern aller Menschen verletzt. Ich möchte auch was zum Urteil des Bundesgerichtshofs sagen. Also die Logik dieses Urteils sagt, das ist ein Schandmal, aber durch den erklärenden Hinweis ist es ein Mahnmal. Entschuldigung, jeder Zigarettenraucher, der sich eine Zigarettenpackung ansieht und dem geschrieben wird, Rauchen ist gefährlich, Rauchen erzeugt Krebs, zeigt, wie umsonst, wie vergeblich es ist. Und ich meine, man muss diese Mahnmal, diese Denkmäler, diese Plastiken, diese hassversprühenden Plastiken, die auch Menschen kränken, wie gesagt, nicht nur Juden, in Museen bringen, wo sie hingehören.
Vielen Dank, Herr Seligmann. Und nun die kurze Zusammenfassung der Argumente von Herrn Staffer.
Ja, tatsächlich sind wir uns einig an der Frage, es ist ein Schmährelief, es ist antijüdisch, es repräsentiert eine lange Geschichte christlichen Antisemitismus und Antijudaismus oder wie ich ja jetzt für Luther auch mal immer mal wieder sage, Proto-Antisemitismus. Für Kirchen gibt es ein größeres Problem, weil wir mehrere antijüdische Motive in unseren Kunstwerken auch innerhalb von Kirchen haben. Und deshalb kann ich eigentlich nicht sagen, das muss alles weg, sondern ich würde sagen, wir müssen es verdecken. Wir müssen verdecken und damit arbeiten. Meine These war schon immer, Verhüllung ist was ich sehr interessant finde. Aber wir müssen den Bearbeitungsprozess mit diesen widerlichen und obszönen Mahnmal, Schandmal sozusagen, Schmierelief, versuchen, bearbeitbar zu machen. Meine Vision ist, dass wir da eine Installation machen, die eigentlich ständig sich verändert, aber das Obszöne verdeckt. Also gerade die Gottesnamen-Überschrift über dieser Sau ist ja das Besondere an der Stadtkirche, die besonders widerlich ist. Also sozusagen, dass die Rabbinen, die da angeblich an dem Schwein saugen, dass die Rabbinen dieses Gottes Israels sind, das ist eine besondere gotteslästerliche Qualität.
Vielen Dank, Herr Staffer. Bitte, wenn Sie sich sofort provoziert fühlen, Herr Seligmann.
Aber es geht gar nicht so, ob ich mich sofort provoziert fühle, sondern es gibt ja auch, ich bin Historiker nebenbei, es gibt ja auch eine Wahrheit der Geschichte. Und da möchte ich Sie fragen, wie viele 100 Jahre die Plastik, von der wir sprechen, hängt in Wittenberg 700 Jahre. Wie viele 100 Jahre wollen Sie verhüllen und rumexperimentieren? Es ist öffentlich. Sie können es verdecken, verspülen. Tun Sie es ins Museum, da kann es jeder studieren. Ich bin kein Bilderstürmer. Ich bin dafür eingetreten und trete dafür ein, dass zum Beispiel eine widerwärtige Schrift wie Mein Kampf durchaus frei verkäuflich ist. Das habe ich getan, als es noch verboten und zensiert war. Die Leute sollen sich informieren können. Aber bei solchen öffentlichen Aufrufen, bei solchen zu Schaustellungen und solchen Quellen von Hass sollte man irgendwann mal die Ausreden, ich sage es ganz bewusst, die Ausreden bleiben lassen und die hintun, wo sie hingehören, ins Museum, und da kann man sich auseinandersetzen und nicht an öffentlichen Plätzen, wo sie die nächsten 700 Jahre Hass verbreiten.
Also die nächsten 700 Jahre überblicke ich nicht, aber wir sind im Augenblick in einer Situation, in der also wir nochmal neu darüber nachdenken, welchen Anteil Kirche durchgängigen Antisemitismus hat, und versuchen daran auch als Kirchen und theologisch zu arbeiten. Wenn ich das ins Museum tue, dann ist es neutralisiert, dann ist es sozusagen entideologisiert, und das finde ich tatsächlich falsch. Also ich kann mir dann eher vorstellen, das abzunehmen und zu zerbröseln, also und irgendwie zu verteilen, aber nicht im Museum, da gehört es wirklich nicht hin. Es gehört in den öffentlichen Raum, weil auch die Öffentlichkeit sich mit dem Antisemitismus, der in den säkularen Antisemitismus eingewandert ist. Es ist ja nicht nur einfach christlicher Antisemitismus, sondern wir haben die Motive, die wir heute im Antisemitismus wahrnehmen, auf der Straße gegenüber Israel und so weiter, haben ein christliches Grounding, aber sind säkularisiert. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Judensau auf dem Schulhof eine Verbindung hat zu dieser christlichen Tradition, ist die aufklärerische Seite dessen, was ich sage. Und das ist keine Ausrede, sondern es ist ein Versuch, sich dem zu stellen als Kirchen der eigenen Abgründigkeit gegenüber. Und die aber auch gesellschaftlich fruchtbar zu machen. Das wäre jetzt, und deswegen wäre es eher öffentlicher Raum als museal.
Darf ich da noch eine Frage ergänzen an Herrn Seligmann? Wenn wir diese Schmierreliefs abnehmen, ist das dann nicht auch eine Verdrängung dieser finsteren Geschichte, und kann nicht so eine Verdrängung auch zu Rückfällen führen?
Wir sind ja schon im Rückfall.
Es gibt für alles ein Argument und ein Gegenargument. Hm. Sie könnten mit dem gleichen Argument sagen, ja, in Deutschland hat der Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt, eine verheerende Rolle. Bauen wir doch das Nürnberger Parteitagsgelände wieder auf mit Hakenkreuzen und machen einen Hinweis, der Nationalsozialismus konnte ins Verderben führen. Machen wir uns doch einfach ehrlich, wir wissen um den Antisemitismus, um die fatale Rolle, da sind wir uns einig, dieser Plastiken und anderer. Gerade im Deutschlandfunk habe ich gestern zufällig eine Sendung gehört, das war aus Erfurt, da ist in der Kirche eine Judensau. Und da sagte der Historiker der Kirche, ja, das muss ausgehalten werden. Und in der FAZ lese ich von einer Frau Professor Dorothea Wendenburg, ja, diese Judensau, das ist ja wirklich, sind Schmähbilder, aber man muss auf die Ambivalenz hinweisen. Das zeigt unsere furchtbare Geschichte. Ich habe genug von diesen Ambivalenzen und von diesen unglaublich wichtigen Erklärungen. Und das ist in meinen Augen alles ein Alibi. Und über eine Sache sind wir uns einig. Nicht nur Juden fühlen sich verletzt. Und es wird dann immer, wenn sie einen Schleier, einen Vorhang, irgendwas hintun, wird man sagen, was ist denn dahinter? Was muss man da verstecken? Und wie es der Teufel so will oder wie es die Kirche so will, hatten wir in der Documenta fast gleichzeitig auch Judensäue und das Klischee des hässlichen, blutsaugenden Juden mit SS-Zeichen. Und da hat man auch zunächst überlegt, ja, verdecken wir es, verbergen wir es. Am Ende hat man das einzig Richtige getan, man hat es entfernt.
Jetzt will ich das noch mal kurz aufgreifen und noch mal kurz erinnern, was passiert ist. Bei der Documenta hat das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi ein Wimmelbild namens People's Justice aufgehängt. Es zeigt den Kampf der unterdrückten Völker des Südens gegen den kapitalistischen Norden. Und dieser wird unter anderem symbolisiert durch ein Schwein, auf dessen Soldatenhelm der Name des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad zu sehen ist. Um den Hals trägt das Schwein ein rotes Tuch mit dem Davidstern. Hier gab eine große Menge von Kunstkritikern und Politikern, die verlangt haben, dass dieses Bild abgehängt werden muss. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, Herr Staffer, das ist nicht nur verhängt worden, das ist sogar abgehängt worden und die Wittenberger Judensau wollen Sie verhängen. Wo ist da für Sie der Unterschied?
Also erstens gibt es einen Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und dem deutschen Protestantismus, auch wenn es sozusagen Kollaborationselemente gibt und Linien, die wir ausziehen können. Zweitens ist ehrlich gesagt in diesem Bild des Künstlerkollektivs das Schwein eingereiht in andere Schweine, die auch markiert sind und zugewiesen sind bestimmten Nationen und Formationen. Das Schlimme an diesem Ding ist ja tatsächlich die SS-Rune auf dem orthodoxen Juden. Und das ist übrigens kein Schwein. Das ist irgendwie diabolisch. Das ist das Schwein. Und das geht zurück auf die Zusammenarbeit von Suharto und der israelischen Regierung in den 80er Jahren, 70 bis 80. Das ist nochmal ein anderes Motiv als dieses, dass der orthodoxe Jude als SS-Mann markiert wird und also mit so einem teuflischen Gesicht. Das finde ich das Schlimme. Und da würde ich sagen, auch da hätte man sagen können, wir verhängen das, wenn dieses Künstlerkollektiv tatsächlich gesprächsbereit ist. Das ist auch der Unterschied. Also diese postkoloniale Truppe, die da am Werke war, hat zwar gesagt, irgendwie sie sei dialogbereit, de facto waren sie das nicht. Während auf der kirchlichen Seite muss man nun wirklich sagen, also bei aller Kritik, Selbstkritik, die ich auch radikal an unserer Formation äußere, das ist weder für Wittenberg noch für die Gesamtkirche wahr, dass wir nicht diese Abgründe diskutieren wollen. Das ist ein großer Unterschied zu Kassel. Deswegen ist die Parallelisierung dieser beiden Bilder tatsächlich, ehrlich gesagt, so richtig falsch.
Es ist immer falsch und es ist immer richtig, weil am Ende...
Deswegen habe ich richtig falsch gesagt.
Richtig falsch oder falsch richtig. Für mich ist das Entscheidende, wir können ja die Geschichte und jeder, der will, der kann heute an sein Smartphone hingreifen. Aber das Entscheidende ist, es verletzt die Menschenwürde. Und zwar nicht nur von Juden, das möchte ich betonen. Weil Juden sind genauso gut oder so schlecht wie andere. Und was ich nie verstanden habe, aber ich bin kein Christ. Wie kann man in der Kirche den Juden Jesus als Gottesbild, als Inkarnation Gottes ansehen und auf dem gleichen Gebäude Hass versprühen gegen Menschenkinder, die man lieben soll? Und das geht mir nicht in den Kopf. Und einmal und zum Zweiten verstehe ich nicht, dass man immer neue Begründung braucht. Und jetzt werde ich Ihnen sofort eine neue Angriffsfläche geben. Auch Krieg ist eine furchtbare Sache. Und drum steht heute zum Beispiel Herr Putin auf und sagt, ja, wir führen keinen Krieg, wir machen nur eine kleine militärische Operation. Da war Herr Streicher, der Obernazi, ehrlicher denn noch, beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gesagt hat, ich berufe mich auf Luther und seinen Judenhass. Und er hat auch noch die Judensau erwähnt. Lass das doch mal ruhen. Es bringt nichts Gutes mit Verhüllungen, mit Versteckung. Ich bin kein Zerstörer und kein Zermalmer, aber lassen wir es doch mal ruhen. Wenn sich einer informieren will, dann soll er ins Museum gehen und kann sich darüber informieren.
Aber es ruht ja nicht. Das Problem ist doch, dass es nicht ruht.
Nein, weil es eben da ist.
Nein, weil es würde auch nicht ruhen, wenn es nicht da wäre. Das Problem, was Sie markiert haben, bin ich sofort einig. Also diese Frage, warum ein Christentum, was sich auf den Juden Jesus bezieht, überhaupt antijüdisch sein kann, ist dann genau die richtige Frage. Und an der zu arbeiten, wirklich zentral und wichtig ist. Weil es auch einen Mechanismus beschreibt, der an anderen Stellen auch säkular wirksam ist. Das Glücksversprechen der Aufklärung und der Demokratie. Wer muss dafür büßen, dass es quasi nicht eingelöst ist? Das ist also in der Geschichte oft das Jüdische gewesen. Die Einsprüche gegen die Glücksversprechen der Menschheit sozusagen, die wurden immer am Juden festgemacht. Das ist einer der Gründe für Antisemitismus. Das haben wir im Christentum vorgebildet. Und da müssen wir raus. Und deswegen brauchen wir aber auch, also jetzt aus christlicher Perspektive, brauchen wir diese Widersprüchlichkeit, um daran uns weiter abzuarbeiten. Deswegen können wir es nicht ruhen lassen. Ich verstehe, der Punkt mit dem Verletzen, der beschäftigt mich tatsächlich auch. Also es ist nicht so, dass ich darüber weggehen will. Deswegen will ich es ja verhängen. Also gerade diese Wittenberger Sau ist eine besondere Beleidigung.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, klar.
Würde das Christentum zerbrechen, verletzt werden, wenn man diese Judensau entfernt?
Nein.
Eben.
Nein, aber ich...
Also und gleichzeitig leiden Menschen, fühlen sich verletzt durch diese Judensau und andere fühlen sich in ihren Hass angestachelt. Da muss man einfach Werte gegeneinander abwägen.
Aber das mit dem Hass anstacheln, das sehe ich jedenfalls, das sehe ich als historisches Argument, verstehe ich das sofort. Als gegenwärtiges durch diese Bodenplatte, da ist, wie gesagt, ich bin gar kein Freund juristischer Entscheidungen in dieser Frage, weil es wirklich ein theologisches und gesellschaftliches Problem ist. Aber der Punkt, den das Gericht macht, dass es durch das Eingeständnis der Kirche und die Verantwortungsübernahme, die in dieser Platte zwar etwas verkrustelt sozusagen beschrieben ist, ja, die Verantwortungsübernahme für die Shoah durch diesen Zusammenhang, die ist, ehrlich gesagt, auch ein bisschen grandios.
Aber Herr Staffel, darf ich da noch mal fragen? Na, also es gibt noch mal für die Hörerinnen und Hörer zur Erläuterung an der Wittenberger Stadtkirche eine Bodenplatte und einen sogenannten Aufsteller, in denen sozusagen die zeitgenössische evangelische Kirche Bezug nimmt auf dieses Relief, was sich seit 700 Jahren an der Kirche befindet. Aber beide enthalten kein unzweideutiges Bekenntnis der Kirche zu ihrer Schuld. Antijudaismus, Antisemitismus. Warum eigentlich nicht?
Das ist würde dem widersprechen. Also der Satz, dass mit, also allein die Symbolpolitik, dass dieser Dreck aus dem Kreuz hervordringt, könnte man adornitisch sagen, das ist sozusagen endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können. Also das Kreuz als nicht funktionierendes Symbol in dieser Frage Beziehung zum Judentum, das ist die symbolische Wirkung dieses herausquellenden Drecks.
Das versteht man nicht, wenn man sich das anguckt.
Und der Text sagt, sagen wir mal paraphrasiert, sagte, wir übernehmen die Verantwortung für die Ermordung der Juden im Nationalsozialismus.
Aber in einer Sprache, die man nicht versteht.
Ja, das ist genau wie jede Gebrauchsanweisung. Kein Mensch liest sie. Haben Sie Ihre Bankbedingungen gelesen? Ich bin zu faul dazu. Man liest nicht einmal die Aufschrift auf eine Zigarettenpackung. und man macht weiter. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Macht man weiter oder sucht man immer neue Begründungen, um etwas, was schändlich war, was Hass gestreut hat und was heute noch Hass erzeugt. Soll man das mit 1000 Ausreden dalassen oder soll man einfach sagen, weg damit?
Aber Herr Seligmann, ja. Sie werden da jetzt zum Bilderstürmer. Müssen wir nicht ganz viel aus den Kirchen jetzt abräumen? Die berühmten Gestalten von Ekklesia und Synagoga, die wunderschöne und kluge Ekklesia, die weiß, was dran ist, und die Synagoga mit verhüllten Augen und dann viele andere Bilder. Müssen wir da jetzt nicht eine Inventur machen in den Kirchen?
Nein, aber doch. Bestimmte, das ist Ihr Business, mein Job, ja. Das ist Ihr Job. Ich bin kein Bilderstürmer. Ich frage mich nur, warum speziell jüdisches Symbole für Judenhass dastehen. Wer, das ist meine These, und das wissen Sie, dass es die Wirklichkeit ist. Schauen Sie sich, was in Frankreich geschieht, an, wo Lehrer umgebracht werden, wenn sie mal offen Mohammed-Karikaturen zeigen. Die wehren sich dagegen. Die Juden haben hingenommen. Sie haben hingenommen über Jahrhunderte. Das Ergebnis war Auschwitz. Wenn sich die Juden heute beginnen zu wehren, dann nimmt man wieder übel. Aber wie gesagt, ich will keine Bilder stürmen, ich will nichts zerstören. Ich will an öffentlichen Plätzen, an denen diese Plastiken zum Hass aufrufen, Menschen kränken. Interessanterweise war der Kläger ja ein ehemaliger Christ, der Dülmann, der zum Judentum konvertiert ist. Vielleicht auch wegen dieser nicht ganz ehrlichen Umgangsform. Nicht bei Ihnen persönlich, aber der Kirche. Und da sollten wir mal ein Stückchen Nächstenliebe üben.
Herr Staffer, Inventur an den Kirchen?
Auf jeden Fall. Das ist ja mein Pathos, zu sagen, wir müssen, also zumal jetzt meine Lieblingsidee auch da wieder Installation und wie gesagt verhängen. Ich will die Verletzung nicht sichtbar lassen. Ich will nur das Bewusstsein dafür drin halten, dass es diese Verletzung gab und dass es 1988 überhaupt nicht selbstverständlich war, diese Platte da unten einzubauen. So verkruschtelt Sie das und ich das finden, den Text. So sehr war das 1988 ernsthaft großes Kino. Deswegen wollte die Stadt, die sozialistische Stadt, der Staat es nicht haben. Deswegen war das ein kirchliches Bekenntnis zu dieser Schuld. Satz Nummer eins. Satz Nummer zwei ist, wenn ich das verhülle und verdecke und da Installation an dieser Wand machen könnte, dann würde ich auch nochmal in den Kirchraum reinführen und dieses Abendmahlsbild von Cranach problematisieren. Mit dem Judas, der in der Tat eine stabile Figur in der christlichen Tradition ist, die Antijüdisches und Antisemitisches produziert. Mit dem Geldsack an der Seite und so. Das finde ich sozusagen fast prägender für den christlichen Antisemitismus als die Sau.
Ja, wollen Sie das auch abhängen?
Ich würde da eben nicht, ich bin, also das könnte man sozusagen tatsächlich mit dem Vor. Ich bin nicht so, ich würde das kann man nicht zerstören, man kann keine Cranach-Bilder zerstören, aber man kann auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung, der Kollege Seligmann ist skeptisch, aber da vertraue ich noch ein bisschen auf das Wort, oder Gegenbilder, das ist ein, was wir gerade probieren, also andere Bilder zu implementieren, daneben stellen, die was anderes über Judas aussagen.
Wir sind schon am Ende. Ich stelle die Frage, die am Ende hier gestellt wird in dieser Streitkultursendung. Welches Argument Ihres Gegenübers hat Sie heute besonders überzeugt, Herr Staffer?
Die Verletzlichkeit, die Verletzbarkeit des Menschlichen durch diese Judensau. Das ist was mich umtreibt und was ich jetzt nochmal von Herrn Seligmann sehr aufmerksam und bewegt sozusagen wahrgenommen habe.
Und Herr Seligmann?
Ich sehe das Bemühen und ich wünsche mir, innerhalb von vielleicht mal 7 Stunden auch einen Schritt, der zu einem Erfolg, zu einer Tat, zu einer wirklichen Tat führt und nicht nur zu symbolischen Taten.
Das war unser Streitgespräch zu der Frage, ob antijüdische Kunst aus Kirchen verschwinden muss. Ich danke Herrn Raphael Seligmann und Herrn Christian Staffer. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Engelbrecht. Hier im Programm des Deutschlandfunks geht es gleich weiter mit der Sendung Kultur heute. Ihnen allen einen schönen Abend.